Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu The Breakup. Der Fall Spark Networks. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört schon am Titel, es handelt sich um eine Sonderfolge und zwar natürlich von Startup Insider. Sonderfolge deswegen, denn es ist wirklich eine einmalige Geschichte, die wir untersuchen. Es geht um ein Berliner Unternehmen, um viele bekannte Namen. Es geht um viel, viel Geld, um einen Gerichtsprozess, um enttäuschte Anleger und um ein extrem brisantes Gesetz. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, wir gehen direkt rein in die Folge 1 von 4. Bookmarkt euch das Ganze. Folge 1 trägt den wunderschönen Titel Der Datingriese. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Sehr cool. Ich sitze heute hier nicht alleine. Mir gegenüber sitzt meine reizende Kollegin Sina. Hi Sina.
Hi Jan, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben.
Wahnsinn, ja. Und der Anlass ist ein ganz, ganz toller. Da kommen wir gleich zu. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu dir, oder?
Ja, gerne. Also ich bin Redakteurin bei Startup Insider und ich bin seit November 2023 mit an Bord. Und ja, wir sind zuständig für die Podcasts und für die Newsletter und eben alle Inhalte, die wir auch auf der Plattform veröffentlichen.
Und das ist jetzt deine erste Podcast-Aufnahme und es ist eine ganz besondere, weil wir haben echt ein krasses Thema, ne? Und das Thema ist so krass, dass wir ihm, glaube ich, gleich 4 Folgen gewidmet haben, ne?
Ja, tatsächlich. Wir sprechen heute über einen sehr spannenden Fall und auch ein bisschen kuriosen Fall, muss ich sagen, der Startup-Szene, der uns wirklich seit Anfang Januar beschäftigt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, diese Folge aufzunehmen, weil wir echt mit Herzblut recherchiert haben und
Ja, wenn wir sagen, wenn du sagst wir, meinst du eigentlich dich, weil du hast wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ich gucke hier gerade auf ein krasses Skript. Und vielleicht was zur Einordnung mal, wir wollen jetzt nicht zu viel vorher erzählen, aber es ist wirklich ein spannender Fall, auf den hat uns der Björn Lohse, beziehungsweise Björn Lohse und Stefan Jacquemot im Rahmen von Investments and Exits draufgehoben und wir haben dann gesagt, boah, es tauchen so viele bekannte Köpfe aus der Startup-Szene auf, die wir alle kennen, zum Teil hier auch aus dem Podcast, zum Teil bekannte Gründer, Business Angels oder VCs. Und dazu ist es ein Fall, den man so noch nicht gesehen hat, deswegen haben wir gesagt, wir führen sehr, sehr viele Interviews, fragen nach, ja. Und dann sind eben diese 4 Folgen daraus entstanden, ne?
Genau, also du kamst zu uns, zu unserem Redaktionsteam und hast gesagt, so, wir müssen den Fall nochmal tiefer betrachten. Hier ist irgendwie ein Unternehmen, was mal an der Börse war, abgestürzt sei und ja, sich dann hoch verschuldet habe und dann einen Kredit geholt hat und das Ganze ist dann in einem riesen Rechtsstreit geendet. Und daraufhin habe ich halt angefangen zu recherchieren und zu diesem Zeitpunkt wussten wir wirklich noch nicht, was während der Recherche noch auf uns zukommen würde und wie sich der Fall tatsächlich entwickelt und dass es eben ganz große Auswirkungen tatsächlich auf die Startup-Szene nehmen würde.
Also viele spannende Facetten. Wir haben versucht, das so objektiv wie möglich zu machen. Wir haben auch, glaube ich, alle Akteure angefragt. Nicht alle wollten sprechen. Dazu auch später mehr. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu viel erzählen, wir hören vielleicht einfach mal kurz rein in das, was der Björn Lohse damals im Rahmen von Investments and Exits gesagt hat, was so der vielleicht Urknall dieser ganzen Causa war, ne? Ich wollte so ein bisschen auch als Brücke nehmen. Björn, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen. Sag mal, ich hatte gesagt, es ist ein Krimi, aber zeitgleich auch ein Indikator dafür, was gerade am Markt passiert, so mit dem ganzen Thema Downrounds und so, ne?
Ja, absolut. Wir haben nämlich das andere Thema heute mitgebracht, Spark Networks, eine Dating-Gruppe, zu der auch eDarling und Elite Singles gehörte. Und die wurde jahrelang an der Börse gehandelt und sind vor einigen Monaten von der Börse genommen worden, nachdem die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb und wurden jetzt kürzlich für, ich sag mal ein bisschen bewertend, läppische 164.000 Euro verkauft, obwohl sie in der Vergangenheit mal deutlich über 100 Millionen Euro wert gewesen sind. Alle Bestandsinvestoren sind dabei leer ausgegangen und Das ist natürlich so dieses Thema Downrounds, ne? Ist man in der Lage, in eine gewisse Bewertung hereinzuwachsen und wie ist die entsprechende Bewertung anzusetzen, ne?
Ja, das war Investments und Exits, ne? Vom 18.01.2024. Das war der Björn und Stefan und die beiden haben ja wirklich, fand ich hochgradig spannend. Die haben das Thema von allen Seiten durchleuchtet. Wir haben gerade schon gehört, E-Darling ging für läppische, oder E-Darling beziehungsweise die Mutter von E-Darling ging für läppische 164.000 Euro über den Ladentisch. Die Bestandsinvestoren sind leer ausgegangen. Es gab eine Downround oder vielmehr das Thema Downround spielt eine große Rolle. Und das Ganze möglich gemacht hat ja eigentlich ein sehr brisantes Gesetz, ne?
Ja, genau. Obwohl ich sagen muss, Downrounds ist wahrscheinlich hier gar nicht so das Fokusthema, was eigentlich so spannend ist. Dieses Gesetz ist dieser Punkt, warum wir gesagt haben, wir nehmen die Folgen hier nochmal auf oder wir recherchieren noch ein bisschen tiefgründiger rein. Denn durch die Anfragen bei Beteiligten, auch Experten, haben wir gemerkt, okay, hier ist ein großer Fall, der hier hintersteckt, der tatsächlich wert ist, nochmal recherchiert zu werden. Und einige von ihnen wollten sogar mit uns sprechen. Beispielsweise Tobias Fuchs. Er ist Anwalt der Spark-Aktionäre. Wir sprechen auch mit Hans Bayer und auch Rebecca Hühe-Knutzen. Die beiden sind Restrukturierungsexperten und die haben uns eigentlich all das erklärt, was wir beide nicht so genau wissen. Also das Rechtliche und Gesetzliche in diesem Thema.
Genau, die beiden kommen von Dentons. Dentons ist eine Kanzlei, die weltweit aktiv ist, sehr, sehr groß ist, glaube ich sogar führend in dem ganzen Segment. Haben wir uns sehr gefreut, dass sie sich die Zeit genommen haben, offen gestanden, ne?
Ja, natürlich. Und außerdem sprechen wir auch mit Markus Kienle. Er ist Anwalt der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger und er hat uns die Auswirkungen auf die Startup-Szene nochmal eingestuft und hat hier auch sehr drastische Worte gefunden. Den werden wir aber vor allem in den hinteren Folgen nochmal hören, also Folge 3 und 4 hauptsächlich. Und in der jetzigen Folge, in Folge 1, sprechen wir ganz viel mit Marc Schachtel. Er ist Parship-CEO und Experte für diesen Online-Dating-Markt und er hat uns die genauen Hintergründe zur Branche erklärt.
Und Parship kennt wahrscheinlich jeder von euch, ne? Ist einer der größten Online-Dating-Anbieter, plakatieren, glaube ich, regelmäßig alle Großstädte voll mit dem, ich glaube, der Claim war damals immer alle 11 Minuten.
Verliebt sich ein Single über Parship, genau.
Irgendwie so, ne? Ja. Genau.
Und starten tun wir jetzt mit Florian Weyand. Er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche und er hat eigentlich den Artikel geschrieben, der uns quasi auf das ganze Thema aufmerksam gemacht hat. Also der ist im Dezember 2023 veröffentlicht worden und hat quasi unsere anfänglichen Recherchen gestützt zu diesem Thema. Und ihn haben wir nochmal gefragt, wer Spark Networks denn eigentlich ist und was überhaupt aus seiner Sicht passiert ist.
Ja, ich bin Florian Weyand. Ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ich arbeite dort im Ressort Blickpunkte. Das ist halt das Investigativressort. Und ja, im Rahmen meines Jobs habe ich halt Informationen über Spark Networks bekommen, mich in das Thema eingearbeitet, viele Dokumente gelesen, viele Gespräche geführt, ja, und einiges dazu dann veröffentlicht. Ja, Spark Networks ist halt eine Dating-Plattform mit verschiedenen Portalen. Das Besondere bei Spark Networks ist halt, dass die halt Portale für verschiedene Zielgruppen anbieten. Da gibt es zum Beispiel G-Date, da suchen halt Menschen mit jüdischem Glauben nach Partnern. Oder es gibt Christian Mingle, da suchen halt speziell Christen nach Partnern. Scheint eine Zielgruppe zu sein, die sich lohnt und die auch viele Nutzer hat. Und das Problem ist halt, dass Spark Networks in den vergangenen Jahren halt ziemlich viele rote Zahlen geschrieben hat. Also man kann das ja in den Bilanzen und so weiter nachgucken. Und Spark Networks hat von 2020 bis 2022 etwa ein Minus von 150 Millionen US-Dollar gemacht. Ist natürlich schlecht, wenn ein Unternehmen über lange Zeit irgendwie rote Zahlen schreibt. Irgendwann steht dann die Pleite im Raum. Aber ja, so schlecht ging es Spark Networks nicht, sagen die einen. Die anderen sagen, oh, der Laden war knapp vor der Pleite. Und ja, in diesem Fall ist es dazu gekommen, dass Spark Networks SOS gefunkt hat. Und das ist in Deutschland, da sind wir wieder bei dem typischen deutschen Wort, mit dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen möglich. Das nennt sich kurz und knapp Staruk. Und dieses Verfahren wurde angewandt.
Ja, und da ist ja dieser ominöse Begriff Staruk, ne?
Genau, der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Ist echt ein langes Wort. Und ja, das Staruk-Verfahren sollte Spark eigentlich retten. Doch dieses Staruk scheint irgendwie offensichtlich noch einige Mankos zu haben. Denn im Dezember 2023 und im Januar 2024, also um die Jahreswende herum, stritten sich jede Menge Anwälte über das Unternehmen und dessen Bewertung und vor allem auch dessen Zukunft. Und möglich gemacht wurde es eben durch diesen Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, kurz Staruk.
Und das darf man nicht vergessen, obwohl das Unternehmen eigentlich total lange Erfolg hatte. Ne? Es war extrem erfolgreich. Ich glaube, 2022 ging es dann ungefähr los, dass es so ein bisschen in Schwierigkeiten gerät. Ne?
Genau, und jetzt hören wir Tobias Fuchs. Rechtsanwalt und Geschäftsführer der VTS Legal und eben auch Vertreter mehrerer SPAC-Aktionäre in diesem Fall. Und er wird uns schon mal ganz kurz einordnen, was das Staruk ist und woher das plötzlich kommt, damit wir ungefähr einen Eindruck haben von dem, worüber wir sprechen.
Und hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein relativ neues Gesetz, das 2021 im Rahmen der Corona-Krise erlassen worden ist. Das soll eigentlich einen Restrukturierungsrahmen für Unternehmen bieten. Wir erinnern uns, dass im Rahmen von Corona erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten erwartet worden sind. Andererseits ist bei dem Gesetz einfach das Missbrauchspotenzial enorm.
Ja, und jetzt haben wir gerade gehört, also das Missbrauchspotenzial scheint enorm zu sein. Mal gucken, ja. Das Ganze könnte auch drastische Auswirkungen haben für die Startup-Szene, dazu kommen wir auch gleich noch, und vor allem aber auch für die Anleger und Aktionäre.
Genau, also Tobias Fuchs ist da nicht der Einzige, der das so sieht. Vor allem auch Markus Kienle, Anwalt der Schutzgemeinschaft Kapitalanleger, der findet hier auch nochmal sehr drastische Worte, die einleitend das eigentlich sehr deutlich machen, was wir in diesen Folgen besprechen wollen.
Mein starker Eindruck ist, dass das Eigentumsrecht der Aktionäre, der Anteilseigner, praktisch im Staruk nichts mehr wert ist. Und damit schaffe ich natürlich eine Druckposition. Das heißt also, ein neuer Investor, ja, der kann natürlich praktisch alles fordern. Warum? Weil es das Staruk ihm ermöglicht. Der kann sogar mehr fordern, als er vielleicht ursprünglich gedacht hat, dass er haben möchte oder was er eventuell braucht, um seine interne Verzinsung zu erreichen. Warum? Weil es das Staruk möglich macht.
Ja, man hat es gerade gehört bei Markus Kienle, ne? Also der findet ja wirklich drastische Worte, spricht von Enteignung, spricht von ganz neuen Möglichkeiten, die Staruk den Shareholdern gibt, Interessen durchzusetzen. Und ja, krass, ne?
Ja, total. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen hier 4 ganze Sonderfolgen draus. Am Anfang waren wir noch bei 1 oder 2 und dann haben wir tiefer geblickt in die Recherche und gemerkt, okay, wir brauchen hier wirklich mehr Platz für diese Fragen, die wir uns gestellt haben. Und zwar, wie konnte SPAC Networks Erfolg so plötzlich enden? Was steckt hinter dem Gesetz, was die Enteignung möglich machte? Und welche Folgen wird es vor allem für die Startup-Szene haben? Und in dieser ersten Folge wollen wir vor allem den Hintergrund zu SPAC Networks klären. Also, wer ist SPAC Networks? Warum sind die jetzt plötzlich auch für uns interessant? Und was führte zu ihrem großen Erfolg?
Genau, vielleicht bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis, ein ganz kurzer Disclaimer. Denn auch wenn sich das Ganze bei der Recherche natürlich zwischenzeitlich so ein bisschen wie so ein True-Crime-Podcast angefühlt hat, wir haben es wirklich versucht, allen Interessenten gerecht zu werden. Wir wollen hier keine Schuldigen überführen. Wir haben tief gebohrt. Wir wollten den Fall auch nicht künstlich aufbauschen. Das war rein das, glaube ich, journalistische Interesse, was uns hier geführt hat. Wir haben keine Agenda, wir wollen uns auch nicht klar positionieren. Wir haben einfach viele Fragen gestellt, wie wir es auch generell hier, glaube ich, im Podcast immer tun. Wir vertreten auch nicht die Meinung der Gäste. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man hat es gerade schon so ein bisschen durchblicken gehört. Da gibt es ein paar Leute, die haben natürlich, weil sie auch eine eigene Agenda haben, eine sehr klare Meinung. Ja, und ich glaube, das ist auch legitim. Aber wir wollen an der Stelle sagen, es ist nicht zwangsläufig unsere Meinung, ne?
Genau, und wir haben sehr, sehr sorgfältig recherchiert und haben auch immer beide Seiten angefragt. Leider hat uns die ein oder andere Seite dann keine Antwort gegeben, aber wir haben beide Seiten grundsätzlich angefragt und wir werden Mutmaßungen hier auch immer als Mutmaßungen kennzeichnen.
Ist wirklich spannend. Also ich habe selten das erlebt, also ist ja für uns ein neues Format, ne? Aber ich habe selten erlebt, dass uns so viele Leute geschrieben haben, nee, dazu möchte ich mich nicht äußern.
Ja, tatsächlich, wir haben eine ganze Excel-Liste geführt und haben dann tatsächlich ganz, ganz viele auf Rot klicken müssen, weil wir entweder gar keine Antwort bekommen haben oder dann die Rückmeldung, wir haben leider keine Zeit dafür. Ja. Und das sagt ja auch schon mal einiges aus, wenn auch wirklich nur eine Seite bereit ist, darüber zu sprechen.
Genau, wir versuchen natürlich trotzdem, beide Seiten zu durchleuchten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal mal direkt rein. Wir versuchen mal so ein bisschen die Historie aufzuarbeiten von SPAC Networks. Denn ich glaube, wir müssen relativ weit in die Vergangenheit gehen, um zumindest mal den Urknall des Ganzen zu durchleuchten, ne?
Genau. Unsere Geschichte beginnt eigentlich 1997. Da wurde SPAC Networks nämlich gegründet, und zwar in Los Angeles, mit seiner Nischen-Dating-Plattform JDate. Und das Unternehmen, wie man jetzt schon heraushört, ist eigentlich ursprünglich amerikanisch. Und heute, nach eigenen Angaben, hat sich SPAC Networks zu einem weltweit führenden Dating-Unternehmen mit mehreren Dating-Plattformen entwickelt. Aber damals sind sie gestartet mit einigen wenigen Nischen-Dating-Plattformen für die jüdische Gemeinschaft. Bis 2015 haben sie ihr Portfolio nämlich dann ergänzt mit einigen weiteren, beispielsweise Christian Mingle, LDS Singles, J-Swipe, JDate, was wir auch schon bei Florian Weyern vorhin kurz gehört haben. Und jetzt stellt sich vielleicht einer die Frage, okay, warum interessiert uns plötzlich eine US-amerikanische Dating-Plattform? Genau aus diesem Grund, weil 2009 SPAC Networks zum ersten Mal in die Affinitas GmbH investiert hat. Und das ist ein deutsches Unternehmen und das steckt vor allem hinter einer sehr bekannten Dating-Plattform.
Aber eine coole Werbung rausgekramt, ne? Ich glaube, wir hören mal kurz rein.
Ich bin selbstständig, Sie auch. Wir haben beide wenig Zeit.
Meine Freundin, die hat dann irgendwann gesagt, versuch's doch mal bei E-Darling. Also du machst erstmal einen Persönlichkeitstest und dann kriegst du ganz viele Partnervorschläge.
Wir haben halt angefangen, uns Nachrichten zu schreiben.
Irgendwann haben wir dann mal telefoniert.
Wow. Das war super.
Ich muss schon sagen, E-Darling hat mein Leben verändert.
Sie? Sie froh fürs Leben.
Jetzt bei idarling.de anmelden, Persönlichkeitstest machen und Partnervorschläge bekommen. Kostenlos auf idarling.de.
Ja, großartig, muss ich sagen. Ne? Ich glaube, das war eine Werbung für idarling aus dem Jahr 2010, glaube ich. Ne?
Genau, genau. Ja. Und ja, idarling selbst ist nämlich von den sehr bekannten deutschen Gründern Christian Vollmann, Lukas Brosseder, David Khalil und Kai Rieke gegründet worden. Aber wie ich eben schon erwähnt hatte, steckt da eigentlich ein anderes Unternehmen nochmal hinter, und zwar die Affinitas GmbH. Das ist so ein bisschen verwirrend an dieser Stelle, da diese eben auch noch unterschiedliche Gründer haben. Affinitas ist eben auch von Lukas Brosseder, David Khalil, aber auch Michael Schresenmeier gegründet worden.
Ja, ich glaube, die kennt man alle ganz gut aus dem Samba-Umfeld, ne? Also Rocket Internet und so weiter. Sehr bekannte Köpfe der Berliner Startup-Szene.
Genau, und e-Darling ist auch sehr erfolgreich und hat sich bis heute zu einer führenden europäischen Online-Partneragentur entwickelt mit über 13 Millionen Mitgliedern.
Ja, und interessanterweise, wir haben alle Gründer angefragt, haben sie um Statements gebeten zu den aktuellen Vorkommnissen, wollten alle nicht sprechen, wollten alle keine Statements abgeben, aber wir haben ein bisschen recherchiert und wir haben ein weiteres, glaube ich, ganz lustiges Interview aus der wahrscheinlich Anfangszeit von e-Darling gefunden, aus dem Jahr 2011, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ein Interview mit Gründerszene zusammen, die sich eben zusammengesetzt haben mit e-Darling damals und ein bisschen über deren Position im Markt, der e-Harmonie und auch Thema Mobile Dating gesprochen haben.
So, ich bin heute umrundet von 4 blauen T-Shirts. Eigentlich muss ich jetzt sagen, wer seid ihr? Was macht ihr? Wir gehen mal rechts rum.
Ja, Christian Vollmann, Mitgründer von e-Darling.
Lukas Brosseder, auch Mitgründer von e-Darling.
Kai Rieke, ebenfalls Mitgründer.
David Khalil.
Ach, ich dachte mal, man sagt Khalil zu dir, das hört sich so arabisch an.
Genau, Khalil ist eigentlich auch richtig, aber das möchte ich den meisten Deutschen eigentlich nicht antun.
Ah, okay, ich bin also ein Streber. Hervorragend. Wer ist bei euch so der Mann für die Zahlen, der jetzt sagen kann, wie viele Nutzer ihr habt, in wie vielen Ländern ihr seid und ein bisschen angeben kann?
Ja, also wir sind in 11 Ländern unterwegs, 9 verschiedene Sprachen, 6 Währungen, glaube ich, haben über 6 Millionen registrierte Nutzer in diesen 11 Ländern und ja, wachsen weiter fleißig.
Wachsen ist ein gutes Stichwort. Ich bin gerade hier mit den Jungs durchs Büro gelaufen. 250 seid ihr derzeit, ne?
Mitarbeiter circa 250, ja.
Es sind Tischreihen von Menschen, wenn man hier durchgeht. Was sind noch so eure Pläne eigentlich für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre?
Ja, wir haben viel vor. Also wir launchen ja demnächst Better Date, unsere Seite für Leute, die keine Partnervorschläge haben wollen, sondern die aktiv selber die Datenbank durchsuchen wollen und aktiv werden wollen, die auch chatten wollen. Also eher eine, ja, wie Online-Dating-Experience haben wollen, wie wir das nennen. Foto-Personals sagen wir dazu auch. Dann machen wir natürlich, werden wir noch viel im Bereich Mobile machen. Wir werden weiter internationalisieren. Das sind, glaube ich, so die großen Themen. Oder fällt dir noch was ein, Lukas?
Startup Insider.
Genau, du bist so der Mann fürs Produkt, ne?
Genau. Ich glaube, wir haben auch in unserem Kernprodukt, nämlich e-Darling, in der Partnervermittlung echt noch Riesenmöglichkeiten. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren massiv versucht aufzuholen und Features auszurollen, die Nutzer irgendwie haben wollen. Aber ich glaube, da ist immer noch ein Riesendemand für neue Sachen. Wir sehen auch Riesenmöglichkeiten, gerade jetzt in Verbindung dann mit Mobile neue Features zu launchen und die ganze Partnervermittlungsexperience noch besser zu machen. Also ich glaube, in jedem einzelnen Bereich, in dem wir jetzt sind und den wir demnächst irgendwie starten, gibt es noch Riesenpotenzial, weiter Gas zu geben.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ihr euch so ein bisschen sozusagen selbst rehabilitiert und auch ein bisschen neu gewachsen seid. Ich erinnere mich, als ihr gestartet seid, habe ich mal E-Mails gekriegt, ja, die machen Abos, es ist wie bei Yamba, der eine war ja auch bei Yamba, ich komme da nicht mehr raus, könnt ihr mal was drüber schreiben. Und wenn ich mich jetzt mit eurer Crew unterhalte, also ich glaube von Rocket habe ich neulich einen gehört, der meinte, ihr könnt glaube ich sogar monatlich kündigen und solche Geschichten. Also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, ihr seid so eine Welle durchgegangen, dass ihr auch ein bisschen produktfreundlicher seid.
Also absolut. Wir haben, also man kann fast sagen, 180-Grad-Drehung schon auch mal hingelegt. Wir haben gerade am Anfang Fehler gemacht, die wir uns letztendlich bei der Konkurrenz irgendwie abgeschaut haben. Wir sind da sehr pari gegangen, was die Konkurrenz macht, und haben es uns auf die Füße gefallen, muss man sehr ehrlich sagen. Wir haben dann massiv in Customer Care investiert. Wir haben massiv in die Transparenz der Preisgestaltung und wie so ein Abo funktioniert investiert. Ich glaube, jetzt sind wir mit Abstand die am transparentesten und am kundenfreundlichsten am Markt agieren, und das ist auch der Weg, den wir weitergehen wollen, und fühlen wir uns selbst am wohlsten, unsere Mitarbeiter fühlen sich am wohlsten, und wir sind uns ziemlich sicher, auch die Kunden fühlen sich am wohlsten.
Ja, für mich ist das total nostalgisch, muss ich sagen. 2011 war ja das Jahr, da bin ich nach Berlin gekommen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, gehört hat man gerade primär Joel Kaczmarek, der war damals der Gründerszene Chefredakteur, macht heute Digital Kompakt. Und man hat dann eben auf der Seite von eDarling vor allem, glaube ich, Christian Vollmann und Lukas Brossi da gehört.
Genau.
Ja, und ja, für mich mega spannend, man hat es gerade schon durchgehört, die haben da echt was Großes aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt 250 Mitarbeiter, finde ich total stark. Ich glaube, wir hören trotzdem nochmal weiter in das gleiche Interview rein, denn später geht es dann auch zum ersten Mal um das Thema eHarmony. Ne?
Ja, genau. Also 2010 expandiert eDarling in Europa und vorerst eben auch nur in Europa. Da ist nämlich eHarmony sozusagen dran schuld, und wir hören mal rein, was sie dazu zu sagen haben.
Christian, vorhin fiel ja schon dieses Wort eHarmony, also wurde keinen großen Aufhebens drum gemacht, hat glaube ich nie eine Pressemitteilung gegeben oder so, trotzdem haben wir auch zum Beispiel, und dann haben wir das bemerkt. Was ist denn eigentlich so der Hintergrund, dass Sie eingestiegen sind?
Ja, also eHarmony ist ein strategischer Investor, das bedeutet im Unterschied zum Finanzinvestor, dass sie langfristige Interessen haben. Am Ende des Tages sehen sie uns so ein bisschen als ihre Speerspitze in Europa.
Also es ist sozusagen so ein bisschen visionär darauf angelegt, dass die, also ich glaube, Leute kommen schnell und sagen so, hey, wow, die haben Citydeal hochgezogen im Samba-Umfeld, das geht an Groupon, dann haben sie jetzt irgendwie Zalando, kauft es vielleicht mal Zappos, Fragezeichen, und bei euch ist man dann halt dabei und sagt so, ach okay, krass, geht es jetzt an eHarmony. Ist also so ein bisschen die Vision, dass das sozusagen irgendwie mal gemerged wird, so ein Exit-Kanal ist, in gestufter Form, oder ist es eher wirklich Partnerschaft?
Also als wir angefangen haben mit eDarling, glaube ich, haben wir uns wirklich, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass eHarmony so schnell bei uns auf der Matte steht. Die fanden einfach sehr, sehr gut, was wir machen, dass wir da auch frischen Wind reinbringen. Und klar, ich glaube, deren Vision ist auf jeden Fall, dass wir irgendwann eine gemeinsame Firma sind. Aber das muss nicht passieren, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Und ja, über konkrete Deal-Terms haben wir auch stillschweigen vereinbart, kann ich auch nichts zu sagen. Aber die Vision ist, glaube ich, schon klar.
Man kann, glaube ich, sagen, die sind schon, ach so, übrigens für jeden, der eHarmony noch nicht kennt da draußen, ist so ein bisschen so euer Pendant in USA und UK, bisschen älter, kann man, glaube ich, sagen, ist vielleicht ein bisschen wie so Parship international, ne?
Ja, man kann, glaube ich, auch dazu sagen, also ab und zu werden wir ja auch kritisiert, dass wir kopieren würden. Da muss ich sagen, also alle hier in Europa kopieren eigentlich eHarmony. Also ja, die anderen haben es auch nicht erfunden, sondern erfunden hat das Matchmaking-Modell, sprich wissenschaftlicher Persönlichkeitstest, und es werden kompatible Matches gemacht. eHarmony in den USA.
Ja. Die sind auch also wirklich sehr, sehr erfolgreich. Die haben irgendwann eine Studie mal gemacht, dass knapp 5, irgendwas Prozent aller Ehen in den USA über eHarmony tatsächlich irgendwie gezeugt werden oder irgendwie ist eHarmony dafür verantwortlich. Es ist eine Wahnsinnszahl, es ist irgendwie 500 irgendwas Ehen am Tag.
Ja, total spannend, mal diese Zahlen zu hören, dass 5% aller Ehen durch eHarmony entstanden sind, nach eigenen Angaben dort. Voll spannend für diese Einordnung mal der Dating-Szene zu dieser Zeit. Und auch der Fakt, dass eDarling so erfolgreich gewesen ist, wenn eHarmony zu diesem Zeitpunkt in eDarling investiert hat.
Und trotzdem, ich glaube, wir hören vielleicht noch einen ganz kurzen Ausschnitt. Man hatte dieses Thema Mobile ist, glaube ich, super relevant, wird auch später nochmal wichtig. Ne? Und ich glaube, wir haben so in dem Video nochmal so einen kleinen Teaser, einen kleinen Hinweis darauf gefunden. Ne?
Ja, genau. Und vor allem, dass das Thema zu diesem Zeitpunkt, also 2011, noch tatsächlich in den Kinderschuhen gesteckt hat. Das wird gleich auch einer der Gründer sagen.
Vielleicht eine Frage noch, bevor wir euch jedem mal ein Fazit sagen. Lass uns zu dir zum Thema Mobile. Was darf man da denn noch erwarten? Oder geht es auch vielleicht in Richtung Facebook so ein bisschen, wie die mit One2Like, eure Konkurrenz? Was kommt da noch so?
Also man kann gespannt sein, was da noch alles kommt. Es kommt viel. Ich glaube, wir haben Mobile ist komplett in den Kinderschuhen. Das ist für den Partnervermittlungsmarkt nochmal ein deutlich schwierigeres oder umfassenderes Thema als für das Online-Dating. Online-Dating gibt es schon viele Firmen, die auch Mobile irgendwie stark aktiv sind. Da werden wir mit BetterDate auch sehr schnell reingehen. Gerade im Partnervermittlungsmarkt gibt es große Möglichkeiten. Man muss genauer überlegt sein. Klar, Apps, iPhone-App, Android-App, iPad-App sind irgendwie die klaren Sachen, die irgendwie anstehen. Und dann Location-Based Services ist, glaube ich, ein Thema für BetterDate, nicht für E-Darling, von dem Art, wie der Service gebaut ist. Und da sind wir gespannt, was da passiert. Da ist der Markt aber auch noch total jung. Also da haben wir keinen Aufholbedarf und wir freuen uns da auf die Challenge und glauben aber, dass wir auch einen ganz guten Ansatz haben, um dort dem Kunden letztendlich einen coolen Service zu bieten, wo der Online-Dating auch überall da machen kann, wo er gerade ist, eben nicht nur vor seinem Desktop.
Jetzt klingt es ja eigentlich so, als hätten die mit ihrer Mobilstrategie, das Thema Apps ist gerade gefallen, Location-Based Services, dann hat er irgendwie gesprochen von BetterDate, eHarmony eingestiegen. Klingt eigentlich so, als wären die auf einem richtig guten Pfad, ne?
Ja, total. Also eDarling für seinen Teil auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es aber so, dass eHarmony 2013 wieder aussteigt. Die Gründe hierfür sind uns unbekannt, aber wir können festhalten, dass eDarling jedenfalls dann expandiert ist, auch international. Also vorher waren sie nur in Europa groß, was wir eben vorhin schon angeteasert hatten. Und jetzt starten sie aber auch in der UK, Südafrika, Australien und in den USA. Und in den nächsten Jahren rückt eDarling tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund und alle Plattformen mit den Bestandteilen Elite starten jetzt so richtig durch. Beispielsweise Elite-Singles. Man kennt auch hier, glaube ich, ganz gut die Fernsehwerbungen.
Das war, glaube ich, für Akademiker, ne? Ist, glaube ich, so die Hauptkernzielgruppe. Genau. Ja, und dann springen wir vielleicht mal ins Jahr 2015, denn da haben die Gründer Lukas Brosseder und David Khalil das Unternehmen verlassen, also eDarling verlassen, begleiten es weiterhin noch operativ, aber es gibt einen neuen CEO, und zwar Geronimo Folguera. Der wird der neue CEO und dann später auch CEO von Spark Networks. Und um ihn vielleicht mal kurz einzuführen, haben wir ein Video von ihm, ein Präsentationsvideo von der NOAA-Konferenz in London aus dem Jahr 2016, wo er ja sich kurz vorstellt, beziehungsweise vor allem das Unternehmen.
Genau, man hört hier nochmal ganz gut, wie sich das Unternehmen seit diesem letzten Gründerszene-Video eigentlich entwickelt hat.
So, let's talk about love and let's talk about making money with love. There are really, I think, great opportunities in the online dating space. It is a really dynamic space. So, just to give a brief history of who we are. So we come a long way and we have evolved into many different types. So we started as eDarling, which then got investment from eHarmony, and we effectively became the eHarmony international branch. So we launched effectively the eHarmony product under the eDarling brand in all non-English speaking markets. So Germany, France, Spain, Poland, Russia, and we built a big international business, which was basically part of the eHarmony group in a way. But then in 2013, we part ways, so eHarmony left our company, and then our shareholders bought back the shares from eHarmony, and that's when the fund really started, when we broke ties with eHarmony. And that was a time when we were allowed then to launch into the English markets. And in the English markets, obviously, we couldn't launch with the eDarling brand and the former eHarmony product, so we launched an improved version and under the Elite brand, and that's basically how we became Elite Singles. Last year, we launched in the US very successfully. We did a rebranding, so now we basically own the green color in the dating space, so we're the only green dating app. We just did an acquisition, so the first acquisition in our history. We've done it last month in France, so we bought Attractive World. And we consolidated as a market leader in France, among other things. So it's been quite a journey. So putting us in perspective, so where do we fit? So in the world of online dating, we're the sixth largest online dating company in the world, and we are the third largest in Europe. We were 60 million of revenues last year. This year, we are around 80 million, and we are on track to make 100 million next year. So there is good money to be made in the business of love. Parship is slightly ahead, so I'm quite keen to know what they have to say afterwards. But one of the most important things as well is that we are the fastest growing among the top 10. So we're currently growing 20% organically, and with the acquisition, inorganically, we're at another 10% on top. So we're currently growing at 30% and profitable. So it's a really good momentum that we're having.
Das, wie gesagt, war die Präsentation auf der Noah-Konferenz vom damaligen eDarling-CEO. Und jetzt klären wir auch die Frage, warum wir die ganze Zeit über eDarling und Affinitas gesprochen haben. Ein Jahr später, also im Jahr 2017, folgt die große Fusion von Affinitas und Spark Networks zu Spark Networks SE.
Ja, und 2017 ist das Unternehmen dann an die Börse gegangen und vielleicht ein kurzer Ausschnitt aus Gründerszene, die haben damals im Rahmen des Börsengangs geschrieben, die fusionierte Firma namens Spark Networks SE soll an der New Yorker Börse für kleine Unternehmen, der sogenannten NYSE MKT, das ist die heutige NYSE American, gelistet werden, aber als europäisches Unternehmen organisiert sein. Der Hauptsitz wird in Berlin sein, während es in den USA Niederlassungen in New York und Utah geben wird. Der aktuelle Affinitas-CEO Geronimo Folguera wird auch CEO des neuen Unternehmens. Der Affinitas-Geschäftsführer Michael Schretzenmeier wird COO. Robert O'Hari, bisher Chief Financial Officer von Spark, bleibt Finanzchef. Die Gründer Lukas Brosseder und David Khalil verließen bereits Anfang 2016 das Unternehmen. Ja, soweit Gründerszene.
Genau, und tatsächlich erleben wir hier gerade was, das vielleicht gar nicht so groß oder auffällig erscheint, aber später nochmal ein bisschen für Diskussion sorgen wird. Denn in den nächsten Jahren werden wir gerade an der Spitze von Spark Networks viele Wechsel in der Führungsebene erleben. Aber das besprechen wir in Folge 2 etwas ausführlicher. Und jetzt wollen wir uns nochmal den Datingmarkt genauer anschauen, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie der denn heute aussieht. Denn wir haben ja in den Interviews bisher immer nur den Einblick aus dem Jahr 2010 gehört.
Ja, und an dieser Stelle vielleicht nochmal vielen Dank, denn wir haben mit Marc Schachtel gesprochen. Er ist der CEO von Parship und das ist jetzt natürlich nicht sein Themenbereich hier gerade, also Spark Networks. Aber es war total cool, von jemandem, der wirklich in der Szene unterwegs ist, mal zu hören, wie es der Szene eigentlich gerade geht und was vielleicht auch so die Dinge sind, auf die man achten muss, wenn man einen, ich würde mal sagen, erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich aufbauen möchte.
Ich bin Marc, ich bin CEO der Parship Meat Group, seit 2011 bereits für die Liebe tätig, was eigentlich wirklich ein schöner Lebensinhalt ist.
Wir haben Marc Schachtel gefragt, was denn die größten Herausforderungen im Datingmarkt sind und was denn so die wichtigsten Voraussetzungen sind, um auch international erfolgreich zu sein.
Ja, das Wichtigste ist sowieso nach dem Prinzip zu agieren, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich Wert für den Kunden schaffen und das halt auch nachhaltig im Blick zu behalten. Gerade in unserer Industrie ist es dahingehend wichtig, als dass ich quasi ein sehr emotionales Thema habe und eine klare Erwartungshaltung. Und diese klare Erwartungshaltung zum einen zu erfüllen, auf der anderen Seite den Nutzern auch dabei zu helfen, sich vielleicht hier und da in Erwartungen zu adaptieren, ist wichtig. Was immens wichtig ist, ist Scale am Ende auch, aber Scale im richtigen Bereich. Wir glauben an intention-basiertes Dating. Das heißt, wenn ich nach einer Beziehung suche, möchte ich irgendwo hinkommen, wo Leute auch nach einer Beziehung suchen. Wenn ich nach einem Flirt suche, möchte ich dahin kommen oder sollte ich dahin kommen, wo Leute nach einem Flirt suchen. Dementsprechend haben wir unser Portfolio aufgesetzt. Gleichzeitig ist es aber so, dass jedes einzelne Produkt eine bestimmte Größe braucht, damit es auch erfolgreich sein kann. Denn je größer der Pool, desto höher die Erfolgsaussichten.
Vor dem Hintergrund, dass wir uns hier ja mit Spark Networks beschäftigen, haben wir uns gefragt, okay, wie hat sich denn der Markt im Laufe der Zeit wirklich entwickelt? Und das haben wir Marc Schachtel auch nochmal gefragt, vor dem Hintergrund, dass ja auch große Player hinzukamen.
Ja, ich glaube, eine Zeit lang war das relativ klar, dass permanent eine neue Dating-App kam und halt auch in verschiedenen, teilweise sehr nischigen Ansätzen. Wir haben aber Anfang der 2010er mit dem Start von einem Tinder zum Beispiel, wir haben hier in Deutschland LaVou gesehen, ein mit dem Einzug der App-Economy die nächste Stufe der Dating-Apps gesehen, nachdem wir alle schon seit Anfang der 2000er dabei waren. Was das getan hat, war, dass es einfach viel mehr breiter in der Öffentlichkeit als Methode, jemanden kennenzulernen, wahrgenommen wurde. Und das hat zu einem sehr, sehr schönen Wachstum der Industrie geführt oder des Marktes, was aber auch dazu geführt hat, jetzt gerade auch nochmal beschleunigt durch Covid, dass gewisse Dinge, gewisse Verhaltensweisen in der Dating-Nutzung Einzug gehalten haben, die auch problematisch sind. Also während der Markt sehr schön gewachsen ist über diese Dating-Apps, ist es zeitgleich so, dass wir uns jetzt anpassen müssen an das, was wir damit auch in der Gesellschaft veranstaltet haben. Und da komme ich wieder zurück zu dem Intentionsbasierten und auch zu Sicherheitsthematiken, zu gewissen Prinzipien, die wir als Industrie brauchen, an die wir uns auch halten sollten. Die eierlegende Wollmilchsau, wenn ich also einfach eine Gruppe aufmache, wo ich nach einem Flirt, nach einem One-Night-Stand und nach einer festen Beziehung suchen kann, laufe ich Risiko, dass die Dynamiken, die wir aus der echten Welt kennen, dort auch stattfinden. Also unfaires Verhalten, Unehrlichkeit, fehlende Authentizität, all das sind Dinge, wo wir sehr stark dran glauben, dass wir die angehen müssen und können.
Dass Spark Networks aber 2022 erst in finanzielle Schieflage geraten ist, haben wir uns auch gefragt, ob denn das Geschäftsmodell nach wie vor so attraktiv ist wie früher oder ob das Geschäftsmodell Online-Dating noch gesund ist.
Na, spannenderweise bewegen wir uns hier in einem Markt, der nicht durch Preiskampf, sondern eher durch konstante Preissteigerung sich auszeichnet. Also du kannst du dir die öffentlich verfügbaren Daten auch unseres Wettbewerbs, die ja beide börsennotiert sind, anschauen. Es ist quasi eine konstante Preissteigerung. Ob das jetzt gut ist, ist mal die andere Frage. Aber das Geschäftsmodell ist dahingehend, sagen wir mal, nicht unattraktiv. Und auch die Nachfrage ist jetzt nicht gering. Natürlich haben wir das Thema Wettbewerb und wir haben das gesellschaftliche Thema, dass Dating teilweise ungesund für die Leute unzufriedenstellend geworden ist, aufgrund von verschiedenen Dynamiken, die wir als Industrie da veranstaltet haben. Ich glaube, wenn wir das gelöst kriegen und wenn du der Player bist, der es schafft, da einen klaren Mehrwert zu bieten und nachhaltig eine gute Value Proposition, also einen guten Wert für den Kunden auch zu haben, dann kannst du da sehr erfolgreich sein.
Um das Ganze aber noch finanziell einordnen zu können, haben wir Marc Schachtel auch nach Marktinsights gefragt. Also zum Beispiel, wie groß ist denn das Marktvolumen überhaupt?
Ja, also über den Markt sprechend sind wir natürlich auch immer auf externe Daten angewiesen. Ich kann da auf New Street Research verweisen, das haben wir uns gerade kürzlich angeschaut. Der Markt hat sicherlich eine gewisse Wellenbewegung gehabt jetzt durch Covid, weil da das Thema Online-Dating und Dating-Apps eine hohe Relevanz bekommen hat punktuell. Egal welche Prognose wir anschauen, ist das schon ein Wahnsinns-Marktwachstum, was da prognostiziert wird. Also New Street Research schätzt den Markt auf 11,2 Milliarden weltweit aktuell. Bis 2030 wird es prognostiziert auf 20 Milliarden. Also das ist schon ein immenses Wachstum. Auch bei den Nutzern wird ein Wachstum von 500 Millionen auf 670 Millionen angenommen. Was ich interessant finde, zurück zu dem Punkt von vorhin, wie gut oder schlecht ist Wettbewerb, was den Demand recht gut zeigt, ist, dass gleichzeitig die zahlende Nutzerschaft von 45 auf 65 Millionen in 2030 angenommen wird, was überproportional zu dem allgemeinen Nutzerwachstum ist. Also das Thema wird immer mehr auch angenommen werden, oder das ist zumindest die Annahme. Und wir sehen heute schon allein in Deutschland, da haben wir gerade eine Parship-Studie in 2024 gemacht, wo wir 42% der 18- bis 29-Jährigen bereits Apps nutzen und 36% der 30- bis 39-Jährigen, noch älter dann natürlich weniger. Da siehst du dann, dass da auch noch Potenzial drin ist. Stand jetzt ist es aber bereits so, dass Dating-Apps Platz 2 der Kennenlernmethoden einnehmen, noch hinterm Freundeskreis, und schon jeder Vierte sich über eine Dating-App kennengelernt hat von den liierten 18- bis 49-Jährigen, also auch in einem gewissen Alterssegment. Jeder Vierte heißt aber auch, da ist noch deutlich Luft, weil am Ende ist es jetzt schon so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gerade zahlender Nutzer ist aber noch deutlich Luft zum Atmen.
Cool, ja, also das war also Marc Schachtel, der CEO von Parship. Und wie man gerade gehört hat, eigentlich ist der Markt ja, oder er wirkt gesund. Und trotzdem, ja, vielleicht gucken wir nochmal jetzt zu Spark Networks. Irgendwie scheint es ja dann doch nicht funktioniert zu haben.
Tatsächlich ist das so. Wir springen aber vielleicht nochmal ins Jahr 2018, weil da hat Spark auf jeden Fall noch Erfolg. Sie launchen nämlich eine neue Dating-Plattform. Und 2019, also ein Jahr später, kaufen sie sogar die Plattform Zusk dazu. Und das ist wirklich eine sehr große Plattform. Da haben sie auch sehr viel Geld ausgegeben. Also man möge meinen, eigentlich geht's denen ja wirklich ganz gut. Und dann kommt ja Corona. Und wir wissen ja alle, dass Corona war mit zu Hause. Und wie Marc Schachtel eben auch gesagt hat, die Leute waren einsam, hatten Lust, vielleicht Leute kennenzulernen. Und eigentlich hat auch der Markt dort nochmal einen richtigen Boom bekommen. Aber Spark Networks wird es nicht mehr so lange gut gehen, denn tatsächlich, auch wenn der Umsatz 2020 nochmal wächst, fängt er an zu sinken 2021.
Ja, aber ich würde fast sagen, das sind alles dann Themen für die nächste Folge, denn es gibt ja wirklich noch unglaublich viel zu erzählen, ne?
Ja, wir haben sehr viele spannende Themen, die auf uns zukommen in Folge 2. Unter anderem der tatsächliche Downfall von Spark Networks. Also der Erfolg hat ja jetzt lange genug angehalten und wir werden jetzt die Gründe beleuchten, wieso und weshalb Spark dann plötzlich so abgestürzt ist. Und vor allem werden wir uns auch den Vertrag anschauen, der sie eigentlich retten sollte. Den Kreditvertrag mit der MGG Investment Group, der tatsächlich auch wirklich ein, zwei strittige Punkte enthält, die dann Hauptstreitthema des Gerichtsstreits werden.
Also man sieht schon, es wird spannend. Das ist wirklich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall. Von daher, ja, ich freue mich auf Folge 2. Sina, bis hier erstmal vielen Dank.
Danke, Jan.
Ciao.
Ciao.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.